Ja, einen schönen guten Morgen. Wir beenden heute den Jakobusbrief. Wir sind im 5. Kapitel angekommen und wir haben uns das Kapitel heute zu dritt geteilt. Ich mache den Anfang, dann kommt der Rainer Marquardt und dann der Marco. Und ich fange an mit den Versen 1 bis 6 und die möchte ich jetzt zuerst mal vorlesen. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch das Feld abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Ja, und ich habe mich zuerst ein bisschen schwer getan mit diesem Text, weil ich am Anfang gar nicht wusste, an wen genau dieser Text gerichtet ist. Jakobus spricht zwar ganz eindeutig hier die Reichen an, aber ja, für mich war die Frage, ist Reichtum jetzt grundsätzlich in Gottes Augen was Schlechtes oder wie ist das eigentlich? Und ja, das ist natürlich nicht so. Reichtum kann zum absoluten Segen auch dienen. Und Jakobus spricht in diesen Versen die Menschen an, die ja, ihren Reichtum an die erste Stelle stellen, die ja, einfach ihr Geld, ihren Besitz, alles, was sie haben, an die erste Stelle stellen. Und mit diesem Reich sind jetzt nicht nur Millionäre oder so gemeint, sondern damit sind generell alle Menschen gemeint, die ja mehr haben als das, was sie eigentlich brauchen. Und ja, selbst wir in Deutschland, wenn wir uns als Deutsche mit dem Rest der Welt messen, dann sind auch wir reich. Jeder Einzelne von uns hier ist reich, denn ja, wir alle haben ein Dach über dem Kopf, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben ja fließend Wasser, wir haben Strom. Wir wissen, was wir heute Nachmittag essen. Wir wissen auch, dass wir für morgen genug zu essen haben. Ja, wir haben alle eine Krankenversicherung. Wir können unsere Autos oder müssen unsere Autos versichern. Unsere Häuser sind versichert. Ja, uns geht es einfach unglaublich gut. Und ja, diese Tatsache macht aus, dass wir reiche Menschen sind. Und ich habe mich gefragt, ob ich mich jetzt oder ob wir uns dafür jetzt schämen müssen. Und das müssen wir natürlich nicht, das müssen wir auf gar keinen Fall. Ja, wichtig ist nur, dass wir wissen, wo unser Reichtum, in Anführungsstrichen Reichtum, herkommt und dass wir ihn an die richtige Stelle stellen. Und dann kann von diesem Reichtum ein großer Segen ausgehen. Und es gibt in der Bibel auch einige Männer, die wirklich sehr reich waren und die auch zum großen Segen geworden sind. Da war zum einen Abraham, der viele Felder hatte, viele Herden hatte, und er und sein Sohn Lot, nicht Sohn, sein Neffe Lot, hatten zusammen so einen großen Reichtum, ja, dass sie sich irgendwann sogar trennen mussten, weil die Hirten untereinander Streit hatten. Und wir alle wissen, was Abraham für ein Glaubensmann war, und er dient uns als absoluter Glaubensheld. Oder Hiob wird als reicher Mann beschrieben, obwohl ihm am Anfang ja alles ganz auf tragische Art und Weise genommen wurde, aber er hat von Gott alles ja wieder zurückbekommen, vielfach sogar. Da war ein reicher Mann und auch Hiob ist uns als Glaubensheld bekannt. Ja, verschiedene Könige, König David oder Salomo, waren auch reiche Menschen, die uns absolut zum Segen geworden sind und die vielen Menschen als Vorbilder auch dienen. Ja, dieser Text ist also an diejenigen gerichtet, die Gott gar nicht kennen, und auch an diejenigen, die zwar behaupten, dass sie Christen sind, aber die überhaupt gar nicht so leben wie Christen. Die nämlich, ja, wie gesagt, halt ihren Reichtum und das, was sie sich von diesem Reichtum leisten können, an die erste Stelle stellen. Und ja, für diese Menschen ist dieser Reichtum halt dann ein Gottesersatz, also ein Götze. Und Jakobus warnt uns hier auf jeden Fall, oder er warnt alle Menschen davor, dass wir den Reichtum oder diese Dinge, die man sich davon gekauft hat, dass man diese Dinge vergöttert. Das sollen wir auf gar keinen Fall tun. Und ganz klar sagt er auch, dass all diese Dinge vergänglich sind. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir unseren Reichtum in der Welt zurücklassen, wenn wir irgendwann einmal sterben, ja, wir nehmen nichts mit. Die letzte Umzugskiste, in die wir steigen, ja, da sind nur wir drin und da kommt nichts anderes rein. Wir nehmen nichts mit, weder irgendwie Reichtum, weder Geld, noch Kleidung, weder Schmuck, noch sonst irgendwas. Das bleibt alles, ja, zurück. Und ja, Jakobus ermahnt uns weiter, dass wir unseren Reichtum niemals erlangen sollten durch Betrügereien oder durch Diebstahl oder durch sonstige, ja, unmoralische Dinge. Und es gibt verschiedene Bibelstellen, wo erwähnt wird, dass die Engel am Gericht über die Ungläubigen mitbeteiligt sein werden. Und da sollten wir wirklich sehr vorsichtig sein und immer im Hinterkopf behalten, wie wir an unseren Reichtum kommen. Da steht zum Beispiel in Matthäus 13, in den Versen 39 bis 41, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Oder ebenfalls in Matthäus im 16. Kapitel Vers 27 steht, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wir sollten also wirklich vorsichtig sein und auf gar keinen Fall durch Diebstahl oder durch Betrug unseren Reichtum, ja, vergrößern wollen. Ja, des Weiteren ermahnt uns Jakobus in dem Text, dass wir uns nicht dem Genuss hingeben sollen und auch nicht üppig leben sollen. Und das, ja, heißt natürlich nicht, dass wir, ja, jetzt nicht mal gut essen dürfen, dass wir, ja, unseren Wohlstand, den wir halt hier haben, nicht genießen dürfen. Das heißt das nicht. Wir sollen nur vorsichtig sein, dass wir, ja, dieses Streben nach Genuss nicht übertreiben, denn das birgt immer die Gefahr, unmoralisch zu leben. Wir müssen immer im Kopf behalten, woher unser Reichtum kommt, nämlich der kommt zu 100% von Gott. Jetzt geht es uns hier in Deutschland halt wirklich sehr, sehr gut und mir fällt es relativ leicht zu sagen, dass, ja, dass ich Gott an erster Stelle habe und ja, dass es mir an nichts fehlt, dass ich zufrieden und glücklich bin, aber ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn ich in anderen Verhältnissen leben würde, ob das dann immer noch so einfach wäre, so zu sagen. Aber es steht in der Bibel ganz klar, dass wir ja, den wahren Schatz nur erreichen, indem wir die Liebe Gottes kennenlernen. Und ja, diesen Reichtum, diese Liebe Gottes, die kann man überall erlangen. Die kann man hier in Deutschland erlangen, die können wir in Äthiopien erlangen, egal wo wir sind und in welcher Schicht wir leben. Und danach sollten wir streben. Und im Lukas-Evangelium, 16. Kapitel, da ist ja die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und als beide gestorben sind, da schaut der reiche Mann von unten, von der Hölle nach oben und sieht den armen Lazarus in Abrahams Schoß liegen und ja, bittet um Hilfe. Und die Antwort von Abraham lautet, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Also der Reichtum, den wir auf der Erde erlangen können, der ist gemessen an einer Ewigkeit gemeinsam mit Jesus gar nichts. Unser irdischer Reichtum, der vergeht. Und ich glaube, dass, ja, ganz viele wohlhabende Menschen einfach nicht zum Glauben finden, weil sie ja gar keinen Grund haben, nach Jesus zu suchen. Ja, wenn man sich alles leisten kann, wenn es einem so gut geht, wenn man das Leben so aus vollen Zügen genießen kann, dann hat man gar keinen Grund, Jesus zu suchen. Und ja, der Teufel, der greift diese Menschen oftmals auch überhaupt gar nicht an, weil das spielt ihm natürlich total in die Karten. Er hat ja gar keinen Grund, diese Menschen anzugreifen. Und natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber ja, Menschen, die aufgrund ihres Reichtums niemals nach Jesus suchen werden, ja, die passen dem Teufel einfach super. Und im Psalm 73, da beschreibt der Psalmist, das ist Asaf, wie er in einer Krise erlebt, ja, wie Menschen, die Gott nicht kennen, ein ganz unbeschwertes Leben haben, wie die einfach immer gut drauf sind, keine Anfechtungen erleben, wie sie das Leben einfach in vollen Zügen genießen können. Und er beschreibt das sehr ausführlich in mehreren Versen, bis der Vers sich irgendwann wendet und er erkennt, wie das Ende dieser Menschen, dieser gottlosen Menschen aussieht. Und das Ende ist immer der ewige Tod. Das ist ganz klar so. Und da wendet sich dieser Psalm und Asaf versteht, dass es sich auf jeden Fall immer lohnt, der Liebe Gottes zu folgen. Und wir sollten danach streben. Und nur danach sollten wir streben, nach der Liebe Gottes. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht über verschiedene Menschen, die auf wirklich sehr grausame Art und Weise zu Reichtum gekommen sind, mir die Geschichte und vor allem das Ende dieser Menschen mal kurz anzusehen. Und da war zum Beispiel Ceausescu, das war der rumänische Diktator. Und er und seine Familie, die haben das Volk, die wurden immer reicher und reicher und haben das Volk immer mehr unterdrückt. Und das Volk wurde immer ärmer und ärmer. Und Ceausescu wurde am Ende verurteilt, ihm wurde Völkermord vorgeworfen. Und er wurde zum Tode verurteilt und schlussendlich auch hingerichtet. Und seine Gier nach Reichtum, die wurde ihm da zum Verhängnis. Das gleiche Schicksal ereilte auch Herr Gaddafi. Der war Diktator von Libyen und ihm wurde Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Auch er wollte immer mehr und mehr auf Kosten des armen Volkes, immer mehr Reichtum erlangen. Und er erlebte dasselbe Schicksal. Dann war da Stalin. Das war einer der grausamsten Herrscher überhaupt. Und er hat in den letzten Jahren seines Lebens, da war er schon todkrank, da hatte er Panikattacken und wechselte nachts bis zu 7-mal das Schlafzimmer und das Bett aus Angst, dass irgendwelche Leute da reinkommen könnten und ihn holen könnten. Der war schier verrückt vor Angstzuständen. Und als er dann irgendwann einen Schlaganfall erlitten hatte, da starb er dann letztendlich daran, dass sich niemand traute, in das Zimmer reinzukommen. Sonst hätte er vielleicht das überleben können, aber es ist keiner zur Hilfe gekommen. Über Hitler muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Das wissen wir alle. Was das für ein grausamer Mensch war, der wollte auch immer mehr Reichtum, immer mehr Macht erlangen. Und am Ende, als er gescheitert war, war er so feige, dass er sich selbst aus dem Leben genommen hat. Honecker, auch so ein Mann, der das Volk unterdrückte, der immer mehr wollte, der immer reicher werden wollte. Als man ihm die Macht genommen hatte, blieb da nicht mehr viel übrig von ihm. Der hatte nicht mal irgendwie Freunde, wo er übernachten konnte oder so. Da musste erst ein evangelischer Pfarrer all seine Barmherzigkeit aufbringen und ihn bei sich schlafen lassen. Und am Ende hat man Honecker nur aus dem Grunde nicht verurteilt, weil er hochgradig verkrebst war und weil er dann auch gestorben ist daran. All diese Menschen unterdrückten halt ihre Völker und wollten einfach in ihrer Gier immer mehr erlangen, immer reicher werden. Und ich finde, es ist sehr spannend, sich das Ende dieser Menschen mal anzusehen und sich das vor Augen zu halten. Und weder Reichtum noch Macht haben Bestand. Und darum ermahnt uns Jakobus in diesem Text, dass wir nicht nach irdischem Reichtum trachten sollen, sondern der verführt uns zur Sünde, sondern wir sollen immer nach der Beziehung zu Jesus trachten.
Den zweiten Teil von Jakobus 5, von Vers 7 bis 12, wollen wir uns nun gemeinsam vornehmen. Ich habe die Verse so ein bisschen bebildert. Oder kannst du weiter schreiben? Das erste Bild. Hier. Nachdem wir jetzt über den Reichtum gehört haben, folgen nun die praktischen Themen, die Ermahnung zu Geduld oder Ausharren, und der Hinweis auf Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Dinge, die wir mit Sicherheit im täglichen Leben auch kennen. und die von Bedeutung sind. Ja, hier ist diese erste Stelle: Geduld und Durchhaltevermögen. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. So fängt der Vers 5 an. Habt Geduld. Diese Aufforderung gilt uns allen und auch damals den Geschwistern, an die Jakobus sich richtete. Habt Geduld, bis der Herr kommt. So lange. Das heißt also endlos. Habt Geduld. Begleitet unser ganzes Leben. Das nächste Bild. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. Damals in Israel oder auch heute noch dauern die Ernten länger wegen der Trockenheiten, sodass sie dann über Monate, manchmal bis zu einem halben Jahr, warten mussten zwischen Saat und Ernte. Diese Geduld, die besonders der Bauer gut kennt als Beispiel, die kennen auch wir, die Mütter, die Säuglinge haben, die kleine Kinder haben, die Babys schreien und schreien. Und wenn man schon mit dem Fläschchen kommt, trotzdem schreien sie noch, sie sind nicht geduldig, man hat es nicht schnell genug aus dem Flaschenwärmer rausgenommen. Oder die Mütter, die stillen, die haben auch das, kennen das Thema. Die Babys fordern, sind ungeduldig und sind dann erst zufrieden, wenn sie den ersten Schluck spüren, getrunken haben. Oder in unserem Leben, wir werden auch gefordert, Geduld zu haben. Meine Tochter jetzt, die ist schwanger im 8. Monat, bisher alles toll gelaufen, muss Geduld, sich jetzt in Geduld üben, von jetzt auf gleich, Routineuntersuchung bei der Frauenärztin, das Kind sitzt zu tief, bitte jetzt 2 Monate geduldig sein, sich hinlegen oder sich auf jeden Fall schonen. So wird die Geduld geprüft. Oder wir kennen es beim Aldi an der Kasse, gerade wir Deutschen sind von Ungeduld gezeichnet. Wir öffnen Kasse 2 für Sie, heißt es dann. Und dann wird geströmt in die Kasse 2, damit man schnell der Erste ist, der an der frischen Kasse bedient werden kann und nicht viel Zeit verliert. So sind wir auch im Alltag oft von der Ungeduld getrieben. Oder wenn wir einen Partner fürs Leben suchen, die jungen Leute, oftmals reicht die Geduld nicht, um ja, dafür zu beten, sondern die erstbeste Partnerin oder Partner wird genommen und die Geduld spielt eine Rolle. Oder letztens hörte ich auch, mein Schwiegervater war im Wartezimmer beim Arzt und er brüstete sich ein bisschen damit, wie schnell er dann vorgelassen wurde, weil er ein paar klare Worte gesagt hatte. Rentner haben sowieso am wenigsten Zeit, oftmals, und nicht immer, aber da passte das Klischee und die Geduld ist also überall Thema, egal in welcher Altersstufe. Ich will alles und zwar sofort. Manche, die Älteren von uns, kennen das Lied vielleicht noch von der Gitte Henning hieß die, glaube ich, 1982, ich will alles und zwar sofort. Ja, das ist so die Devise. Es gibt keine Medizin dafür, Geduld zu aktivieren, zu produzieren. Fast Food, McDonald's, ich bin auch ein Freund davon. Man ist schnell fertig, man hat es schnell runtergeschlungen und ab zum nächsten Tagesordnungspunkt. Geduld, trotz allem, ist wichtig. Man lernt es durch Warten. Geduld lernt man durch Warten. Das nächste Bild, aktives Warten. Der Jäger, der einfach geduldig steht und Ausschau hält, aktiv wartet, um etwas zu sehen, etwas zu finden. Oder wir müssen warten, um ein Problem zu lösen. Vielleicht auch Probleme in der Ehe. Scheidungsquote liegt bei 50%. Wie viel Geduld haben wir zu warten? Warten, um Probleme zu lösen. Aber die Aufforderung gilt, bleib dran, lass nicht nach, lass nicht locker. Bleib dran und stärkt eure Herzen, steht da in Vers 8. Stärkt eure Herzen, unser Mittel, das Gebet, die Nähe Gottes suchen. Müssen wir nicht fernöstliche Riten oder Yoga anwenden. Wir haben die ganz einfache Möglichkeit, unsere Herzen von Gott stärken zu lassen, seine Nähe zu suchen, wie immer das auch aussieht. Jeder hat da vielleicht seinen individuellen Zugang. Denn, steht auch noch in dem Vers, ist hier nicht mit abgedruckt, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das ist immer so das Fernziel. Die ganze Christenheit, alle Gemeinden der Jahrhunderte hatte diese Erwartungshoffnung. Die Erwartungshoffnung, der Herr kommt bald, Maranatha, der Herr kommt bald, womit sie sich Mut machten, vor allen Dingen in schweren Leidenszeiten, in den tiefen Tälern, durch die die Entwicklung oft ging. Die sichere Verheißung, der Herr kommt, steht bis heute noch, immer noch. Nur er kennt den Zeitpunkt, nur Gott, noch nicht einmal der Herr selbst, aber Gott, er allein kennt den Zeitpunkt. Vielleicht verzieht er, bis noch alle Völker das Evangelium erreicht haben, gehört haben. Von den 6000 Sprachen sind 5000 Sprachen übersetzt, was die Bibel angeht, in fremde Sprachen übersetzt. Das ist schon viel. Lange erfordert es nicht mehr, dass der Herr verzieht. Warten, jeder wartet anders, junge Leute warten sicher anders auf das Kommen des Herrn, Liebende oder frisch Verliebte sehen sich das vielleicht verständlicherweise nicht so herbei wie jemand, der leidgeprüft ist, der leiden muss und aus dieser Motivation heraus das vielleicht stärker ersehnt, wie immer das auch sei. Das nächste Bild von dem Vers 9. Seufzet nicht wiedereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Der Teufel schürt die Ungeduld auf verschiedenste Weisen bei uns. Besonders auch gerne innerhalb der Gemeinden. Den einen geht alles viel zu langsam, sie werden ungeduldig, den anderen geht es viel zu schnell, kennen wir aus der eigenen Erfahrung. Pasteure oder leitende Mitarbeiter seufzen oft untereinander. Geschwister seufzen gegeneinander, all das gibt es. Pasteure haben ein hohes Berufsunfähigkeitsrisiko. Sie sind fast so gefährdet wie ein Dachdecker, obwohl man denkt, die arbeiten doch nur drin, sitzen in ihrer, am Schreibtisch, stehen auf der Kanzel. Burnout ist so hoch angesiedelt bei Pasteuren, dass sie sich fast keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr leisten können, weil das teuer ist, weil sie angefeindet oder ja, von dem Seufzen so viel mitbekommen, dass sie darunter halt auch leiden. In schweren Zeiten wird die Geduld oft strapaziert, aber hier steht eine andere Formulierung von Gott ist nahe, nämlich der Richter steht vor der Türe, das ist so ähnlich. Gott als die Lösung, Gott aber auch als die Erlösung, als der Beurteiler, unser Richter, beurteilt, aber auch ein Belohner. All das ist das, weswegen Gott vor der Tür steht und uns im Auge hat. Das nächste Bild ist der Vers 10. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Das ist die Aufforderung. Orientiert euch an Vorbildern. In Deutschland hier haben wir zum Glück dieses Leiden in der Form, wie es in anderen Ländern der Fall ist, zurzeit nicht. Vielleicht mal irgendwann, man weiß nicht, wie sich die Zeiten ändern, aber anderswo ist es so. Treue, Ausdauer, Mut, Vorbilder sind wichtig. Und man kann ja von Vorbildern lernen, von ihnen etwas abgucken, sich mal was trauen vielleicht. Ich weiß als Kind, wo ich das erste Mal so vom 5-Meter-Brett bin ich nur einmal von gesprungen. Ich habe es mir einmal getraut. Dann guckt man erst mal, wie springen die anderen, wie kommen die da runter. Okay, die macht es, es klappt, ohne Baucher, ohne Bauchplätscher. Die Technik, man guckt das so ein bisschen ab und man orientiert sich daran. Ja, die Vorbilder zeigen, dass es geht, dass es funktioniert. Dranbleiben lohnt sich, mitmachen lohnt sich. Geduld ist aber manchmal trotz allem nötig. Viele Propheten hatten daran zu kämpfen, damit zu kämpfen. Es ist nicht alles einfach. Jeremia, der musste zig Jahre predigen und keiner hat sich bekehrt. Er selber hat es nicht mehr erlebt. Oder Hosea, er sollte eine Hure heiraten, was er auch tat, auf Gottes Wunsch. Er verstand es zwar nicht und sein Handeln begriff er nicht, Gottes Handeln begriff er nicht, aber er blieb treu und am Ende verstand er es. Wir kennen das Lied »Lasst mich an dich glauben«, wie Daniel es tat, da haben wir auch viele dieser Vorbilder drin, in dem Lied vertont. Und, das steht ja auch nicht mit drauf, diese werden glückselig gepriesen, so wird der Vers 10 beendet. Diese werden glückselig gepriesen. Nächstes Bild, da haben wir den Hiob erwähnt. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Das ist das Paradebeispiel für Durchhaltevermögen, für Standhaftigkeit, für Geduld. Hiobs Botschaften, dieser Begriff ist ja fest installiert in unserem Wortschatz. Alles bekam er genommen, Reichtum, Habe, Gesundheit, Familie, aber er wurde belohnt. Hiob sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, zum Heile ward mir bitteres Leid. Das war eine schwere Geduldsschule. Er hat es erkannt am Ende, er konnte Gott wieder anbeten. Und dann haben wir in dem Vers das allergrößte Beispiel, unseren Herrn selbst. Er selbst hatte die Geduld schlechthin, Leid geprüft für uns. Wir haben keinen Religionsführer, der das Ganze von irgendeinem Thron her delegierte, sondern wir haben einen, der es vorgemacht hat, der sich völlig entäußerte und der die Person der Barmherzigkeit ist und des innigen Mitgefühls. Wenn wir uns das überlegen, er, der Schöpfer selbst, macht sich so niedrig, dass er dieses innige Mitgefühl auch nachvollziehen kann, nachvollzogen hat am eigenen Leib. So haben wir viele Vorbilder. Wir selber durften am Freitag einer unserer Vorbilder zu Grabe tragen, die liebe Käthe, diese positiven Vorbilder, die wir haben, oder Vorbilder auch der Geduld durfte sie sein, die Schmerzen auch zu ertragen, die Krankheit zu ertragen. Mein Bruder durfte mir Vorbild sein, 7,5 Jahre seiner Krankheit, wovon er 5 Jahre nur im Bett lag, und er war mir das Vorbild des geduldigen Patienten. Und das erleichterte vieles. Es gibt auch negative Vorbilder. Wir haben ja den Vers, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihrem Glauben nach. Ich kenne einen Mann, der stand jahrzehntelang auf der Kanzel, predigte, hatte seine Familie voll im Griff. Aber die letzten 10 Jahre seines Lebens, auch Alter schützt nicht vor Torheit, ich weiß nicht, was ihn geritten hatte. Er verließ seine Familie, er schaffte sich eine Lebensgefährtin an. Eine absolut gottlose Frau, die kurz vor seinem Tod starb. Sie vermachte ihren Körper der Forschung, weil sie nicht beerdigt werden wollte. Er selber verstarb einsam und verlassen. Man fand ihn nach einigen Tagen oder Wochen vielleicht verschimmelt in seiner Wohnung, weil man die Türe aufbrach, die Familie hatte keinen Kontakt mehr. Das sind so die negativen Vorbilder. Orientieren wir uns an den positiven Vorbildern. Dann haben wir jetzt noch einen ganz anderen Vers, den 12. Das nächste Bild. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ein Zitat aus der Bergpredigt des Herrn Jesus. Vieles ist parallel in Matthäus zu finden. Bleibt ehrlich, ist hier die Aufforderung. Früher galt noch, ein Mann ist ein Mann oder ein Mann ein Wort. Handschlag galt. Heute sind Rechtsanwälte nötig, Versicherungsverträge alleine nur, um ein normales Auto zu versichern. Da gibt es ein Heft zu mit 109 Seiten. War früher auch nicht nötig, wird immer mehr, das Kleingedruckte ist immer wichtiger. Misstrauen regiert die Gesellschaft. Ja, das ist leider so, um sich nach allen Seiten abzusichern. Das letzte Bild noch. Soll euer Ja soll ein Ja sein und es soll es auch so etwas bedeuten. Ein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Die Juden damals hatten es mit dem Schwören übertrieben. Sie hatten sie eigene Regeln und Sonderauslegungen zurechtgelegt. Sie schwörten bei dem Tempel, sie schwörten bei dem Altar, bei dem Himmel, um alles noch zu bekräftigen und noch irgendwie noch zu untermauern, was alles nicht nötig sein sollte. Und der Herr Jesus sagt dann in der Bergpredigt, schwört überhaupt nicht. Wie weit wir das umsetzen, ob das als Dogma zu sehen ist, der glaube ich, denke ich, ist nicht so gemeint. Oftmals lässt es sich nicht vermeiden, vor Gericht oder so einen Eid abzuleisten. Ich bin auch beeindruckt, wenn die Politiker dann manchmal beim Amtseid dann doch noch die Formel, so wahr mir Gott helfe, erwähnen. Aber für uns sollte gelten, seid ehrlich, betrügt nicht, seid einfach untereinander wahrhaftig voreinander, miteinander, auch für uns hier als Gemeinde. Da sollte es auf jeden Fall ausreichen, dass unser Wort gilt, in der Familie, bei unseren Nächsten, im Beruf, in der Gesellschaft am besten auch. Seid ehrlich, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Ja, dann kommt der Marco jetzt noch mit dem letzten Drittel.
4 Minuten habt ihr mir noch übrig gelassen. Schaffe ich nicht ganz. Ich gebe mal hier so Zettel rum. Kann sich jeder mal einen von nehmen? Sollten meine Kinder eigentlich eben verteilen. Stifte und Zettel. Mit den Stiften, das hat geklappt. Mit den Zetteln nicht mehr. Bevor wir jetzt auf die letzten Verse zu sprechen kommen. Ja, da oben sitzt er. Bevor wir jetzt auf die letzten Verse zu sprechen kommen, möchte ich euch eine Frage stellen. Haben mit den Zetteln zu tun. Die lagen ja letzte Woche auch schon da, die Stifte, die Zettel. Ich wollte einfach mal fragen, ob ihr an die Aufgabe gedacht habt, die ich euch letzten Sonntag mitgegeben habe. Wer hat zu Hause so einen Zettel am Badezimmerspiegel hängen? Wer hat aufgeschrieben und bitte? Ja, wer hat sich was aufgeschrieben, ne? Und für die Punkte gebetet, die er sich letzte Woche aufgeschrieben hat und die im Laufe der Predigtreihe vom Jakobus wichtig geworden sind. Ich möchte ganz klar betonen, das macht er ja nicht für mich, ne? Sagt der Lehrer in der Schule ja auch immer, ihr macht die Hausaufgaben ja nicht für mich und das Lernen für die Arbeit. Ich mache das, wenn ich euch das jetzt frage, dann mache ich das ganz sicher nicht irgendwie für meine persönliche Bestätigung. Ja, dann könntet ihr mit Recht da sitzen und denken, hör mal, was will der eigentlich? Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich mir hier aufschreibe, was ich mir an den Spiegel hänge. Das entscheide ich selber. Aber wie setzt sich was besser, wenn wir uns wirklich auch ja, was ins Bewusstsein rufen, indem wir uns da immer wieder dran erinnern, indem wir Sachen für uns auch einfach wiederholen, die uns wichtig geworden sind. Es geht doch darum, dass wir dieses Verhalten, über das wir jetzt gesprochen haben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, dass wir das mehr und mehr ablegen. Das Verhalten von dem Mann, der in den Spiegel guckt, sich gesehen hat und weggeht und vergessen hat, wie er aussieht. Wir müssen uns das eben einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind ja vergesslich. Und ihr solltet euch aufschreiben, was euch wichtig geworden ist, wo Gott zu euch gesprochen hat. Hat er zu dir was gesagt? Hast du irgendwas mitgenommen von diesem Jakobusbrief? Wenn das Weizenkorn nicht in die gute Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Wenn es am Weg liegt, dann kommen die Vögel des Himmels und picken das auf. Und wenn die Erde dünn ist, wo das Weizenkorn reingefallen ist, und die Sonne fängt an zu brennen, dann verbrennt es in der Sonne. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, was wir hören. Und wir müssen einfach darauf achten, dass wir das bewahren, dass wir das festhalten, was wir hören. Sonst bringt das nichts. Dann brauchen wir hier nicht sitzen. Dazu soll das einfach eine Anregung sein. Ja, du bist einfach selber dafür verantwortlich, was du damit machst, was du gehört hast. Auch heute liegen wieder Zettel und Stifte jetzt da. Und nochmal die Anregung, schreib dir das auf. Schreib dir einen Stichpunkt auf, vielleicht zwei, die dir wichtig werden. Und ich denke, das möchte uns auch der Jakobus sagen. Der Jakobus, der möchte uns warnen vor religiöser Heuchelei. Wir sollen Gott in jede Situation von unserem Leben einbeziehen. Ja, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Wir wollen an ihn denken, wir wollen mit ihm rechnen und wir wollen ihm vertrauen, im Gebet, in guten und in schlechten Zeiten. Und darum geht es auch in dem ersten Vers, also in dem Vers 13 jetzt. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Wir dürfen in jeder Situation, in jeder, zu Gott kommen. Und das will ich mir einfach mehr bewusst machen. Und ich werde das, glaube ich, auch auf meinen Zettel schreiben. Wie oft bete ich nicht, wenn ich leide, wenn ich irgendwie Sorgen habe, wenn ich mich über irgendwas ärgere, vielleicht über irgendjemand ärgere, wie oft bete ich dann nicht? Hier steht nicht, dass es um eine bestimmte Form geht, um eine bestimmte Art von Leiden. Wie oft versuche ich mir selber zu helfen? Wie oft versuchen wir uns selber zu helfen und haben das gar nicht auf dem Schirm zu beten? Oder wir resignieren, weil wir gar keine Lösung sehen. Ist es nicht eine Niederlage, wenn wir zulassen, dass wir die Opfer der Umstände werden? Oder wenn wir darauf warten, dass sich die Umstände ändern? Aber wenn wir uns vornehmen, in allem, was so passiert, Gottes Handschrift zu erkennen, dann ändert das unsere Perspektive auf so manches. Ich habe euch vor nicht allzu langer Zeit von Corrie ten Boom erzählt. Die Frau ist echt ein Vorbild für mich. Und die hat sich gedacht, dass Gott sich da was bei gedacht hat, dass in dieser Baracke, in der sie gewohnt, in der sie geschlafen hat, ja, Flöhe waren, wer weiß wie viele. Und sie ist sogar dahin gekommen, dass sie Gott angefangen hat, für diese Flöhe zu danken, weil nämlich dadurch kein Wärter diese Baracke betreten hat. Und sie hatte die Möglichkeit, mit ihrer Schwester zusammen abends Bibelstunde zu machen, Hauskreis zu machen. Und in dieser Baracke 28 sind sehr viele Frauen zum Glauben gekommen. Wow. Und wenn wir Mut haben, Moment. Ja, wenn wir Mut haben, dann sollen wir singen. Steht da. Gott danken und Gott die Ehre geben. Das kommt selten vor, aber ich empfinde das immer als was Besonderes, wenn ich mal ganz alleine bin. Und dann mit meiner Gitarre sitze und Gott ein Loblied spiele, wenn es keiner hört. Ist auch besser so, dass keiner hört. Aber Gott hört das und er hört auch die schiefen Töne. Und das ist irgendwie Wenn es aus dem Herzen kommt, dann ist da so eine ganz besondere Nähe entsteht da. Und wer dankbar ist, der soll Psalmen singen. Da geht das Herz auf. Aber wir dürfen auch unsere Mitmenschen diese Freude ruhig spüren lassen. Ja, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ein persönliches Zeugnis, ein ermutigendes Zeugnis geben. Oder du darfst auch aufstehen im Lobpreis, in der Anbetung. Du darfst deine Hände heben, du darfst klatschen. Ich möchte auch dafür echt Mut machen, sich ja jetzt nicht Hemmungen zu haben gegen voreinander, sondern dass du aufstehst, wenn dir danach ist und dass du deine Hände hebst, dass du klatschst. Wenn du guten Mut hast, wenn du guten Mutes bist, dann singe Psalmen. Und denk vielleicht einfach daran, dass gerade du jetzt vielleicht auch jemand anderen ermutigen kannst, indem du singst, indem du deiner Freude Ausdruck gibst. Jetzt möchte ich die Verse 4, 14 bis 18 lesen. Da geht es um das Gebet für die Kranken. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Glaubendes Gebet. Ich möchte die Einladung einfach und die Empfehlung gerne als Ältester wiederholen. Ist jemand krank unter euch, der rufe uns zu sich. Ja, Philipp und mich, Moment, dass wir über ihn beten, ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und wir sind uns dabei total bewusst, dass in uns selber keine Kraft liegt, sondern dass nur die Kraft da ist, die der Heilige Geist gibt. Und auch in dem Öl liegt keine Kraft an sich. Das Öl ist ja nur ein Symbol. Das ist ein Symbol, das ist kein Ritual, sondern ein Symbol. Genauso wie wir jetzt heute Morgen Wein und Brot genommen haben, als ein Symbol. Und wie wir bei einer Taufe Wasser gebrauchen, so wollen wir auch das Öl benutzen als Symbol für den Heiligen Geist, der Heilung ausführt. In 1. Korinther 12, Vers 9, da steht, und wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Ja, also dieser Geist ist es, der wirken muss. Und wenn dieser Geist nicht wirkt, dann passiert auch nichts. Da ist jetzt nicht die Rede davon, dass Älteste diese Gabe grundsätzlich haben. Aber unabhängig davon steht da, rufe die Ältesten. Unabhängig davon, von dem Ausgang steht da, rufe die Ältesten, wenn jemand krank unter euch ist, rufe er die Ältesten. Und wir möchten euch einfach sagen, macht davon doch mehr Gebrauch. Wir wurden schon gerufen, aber macht davon mehr Gebrauch, möchten wir einfach zu einladen, um hier auch ja, das so zu machen, wie es hier einfach hier steht. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Es ist eben keine Niederlage, sondern das kann zu einem Sieg werden, wenn wir nicht Opfer unserer Umstände werden, sondern wenn wir uns von Gott aufrichten lassen. Er will uns den Tisch decken. Er will uns auf frische, grüne Wiesen bringen. Wenn ich an grüne Wiesen denke, dann denke ich immer an Irland. Ich weiß nicht, wer mal in Irland war. Wer da war, der weiß, was eine grüne Wiese ist. Er will aus dem Minus ein Plus machen. Und er wird, wenn wir ihn suchen. Wir wollen im Glauben beten. Wir wollen darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet, dass ihr gesund werdet. Wenn man dann so gemeinsam vor Gott steht, dann wird Gott auch Sünde klar machen, wird Gott auch Sünde aufdecken. Nicht um anzuklagen, sondern um mit seiner Heilung da reinzukommen, um Menschen, ja, wenn sie ihre Sünde auspacken, davon befreit werden können. Das möchte Gott. Und das möchte er auch hierbei, um zur Buße und zur Heilung zu kommen. Manche Krankheiten sind direkt oder indirekt Folgen von Sünde. Und da steht hier, wenn wir die Sünden einander bekennen, dann wird auch die Heilung kommen. Es gibt auch viele Krankheiten, die nicht eine direkte Folge von Sünde sind. Das ist völlig klar. Und da stehen auch viele Sachen, viele Begebenheiten von in der Bibel. Zum Beispiel der Gelähmte, wo die Jünger zu Jesus sagen, warum hat er diese Krankheit? Warum ist er gelähmt? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und sagt Jesus, weder noch, sondern damit Gott sich an ihm verherrlichen kann. Aber viel öfters, als wir zugeben oder zugeben wollen, ist auch Krankheit eine Folge von Sünde. Völlerei, Zorn, Sorgen, fehlende Vergebungsbereitschaft, Alkoholmissbrauch, Neid, Selbstsucht, Stolz. Lassen wir den Vers doch stehen. Wenn Krankheit eine Folge der Sünde war und die Sünde ist vergeben, es ist Heilung gekommen, dann wird auch die Krankheit verschwinden. Wir wollen das glauben und Gott darin mehr vertrauen, ihm auch einfach mehr zutrauen, füreinander beten. Damit ist gemeint, dass wir die Sünden bekennen vor dem, an dem wir schuldig geworden sind und vor Gott. Aber manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, über Sünden mit Menschen zu sprechen, sie vor Menschen auszusprechen, die jetzt nicht diejenigen sind, an denen wir schuldig geworden sind, sondern vielleicht braucht man auch manchmal einfach Hilfe, um auf die Vergebung, die da ist, hingewiesen zu werden und daran erinnert zu werden. Auch dafür möchte ich ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Wenn du Not hast, sprich mit jemandem darüber, dem du vertraust. Das Angebot vom Seelsorgeteam steht. Jeden Sonntag wird das hier angezeigt. Auch wir als Älteste stehen dafür bereit. Da steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wir sind nur gerecht, weil Jesus uns gerecht gemacht hat, weil er uns gerechtfertigt hat. Es hat mal jemand so beschrieben, das Gebet eines Menschen, dessen Herz in Frieden mit Gott lebt, bewirkt Wunder. Einer, der wirklich Gott sucht. So einer war auch Elia. Das war ein echtes Vorbild da drin, der hat Gott gesucht. Und wer Gott sucht, von dem wird er sich finden lassen. Jetzt haben wir hier die letzten zwei Verse. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Andere zurückholen. Wir wurden jetzt von Jakobus ziemlich eindrücklich dazu aufgefordert, unseren Glauben zu zeigen, indem wir danach handeln. Jetzt zuletzt in den letzten Versen ging es darum, das dadurch zu tun, indem man die Ältesten ruft, wenn man leidet. Oder als Ältester diesen Dienst im Glauben auszuführen. Und hier in diesen letzten zwei Versen, da streckt sich der Glaube aus, so in Mitgefühl und Liebe nach unserem Nächsten, nach unserem Mitbruder, nach unserer Mitschwester, die vom Weg vielleicht abgekommen sind. Auch dieser Weg, ist dieser Dienst, der ist total wichtig. Solchen Leuten nachzugehen, in Liebe, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ihnen in Liebe nachzugehen, ihnen zu dienen. Sie versuchen, ihnen zu helfen und sie zurückzugewinnen. Ja, das war der Jakobusbrief. Hast du schon was auf deinen Zettel geschrieben heute? Kleb ihn zu Hause auf deinen Spiegel. Bete in der kommenden Woche, dass du da drin wächst, in den Sachen, die du dir jetzt aufgeschrieben hast. Dass du da drin verändert wirst. Lass nicht zu viele Zettel da hängen. Häng auch immer wieder welche ab. Und ab nächsten Sonntag denk selber an den Zettel. Der Philipp, der hat auch dieses Plakat rumgeschickt und er hat auch einige ausgedruckt, da liegen draußen noch welche. Da stehen auch schon so einige Stichpunkte drauf, ja. Habt ihr ja auch mitbekommen, habt ihr ja auch schon gesehen. Und deswegen würde ich auch einfach gerne daran nochmal dazu anregen, nehmt euch das mit, schaut's euch an und ja, lasst uns einfach in aufrichtiger Hingabe zu Jesus wachsen. Ich würde gerne zum Abschluss beten. Herr, wir stehen wieder hier und merken, dass du zu uns redest, dass du zu uns geredet hast und dass du von uns möchtest, dass wir ganze Sachen mit dir machen. Das ist das, was Jakobus uns sagen möchte, was Jakobus uns von dir ausrichten möchte. Er hat an so vielen Stellen deine eigenen Worte gebraucht. Und ja, sie sind ihm wichtig geworden und er möchte, dass sie auch allen Christen wichtig wird. Du hast ihm das aufs Herz gelegt, deswegen haben wir den Brief. Und danke, dass wir uns darüber austauschen konnten, dass wir darüber nachdenken konnten jetzt in dem vergangenen Monat. Und du siehst unsere Unzulänglichkeit, du siehst, dass wir uns oft Sachen vornehmen und dass wir dann oft so sind wie der Mann im Spiegel, der weggeht und vergessen hat, wie er aussieht. Dass wir auch oft vergessen, was wir gehört haben, was wir eigentlich beten wollten, dass du uns darin hilfst, dass wir uns ändern, dass wir darin wachsen. Und wir wollen dir das sagen und wir wollen dich bitten, dass wir uns einfach auch gegenseitig ermutigen dabei und dass wir einfach auch die Anregungen aufnehmen, die Hilfestellung und dass wir wachsen, dass wir wirklich ganze Sachen mit dir machen. Herr, du möchtest keine halben Sachen, du bist nicht interessiert an Lauheit. Du bist nicht interessiert an Oberflächlichkeit. Du bist nicht darin interessiert, dass wir hier sitzen und die Sitze wärmen, die Stühle wärmen, sondern du möchtest, dass wir dir Ehre geben, dass wir lebendig sind, dass wir deine Nähe suchen und dass wir das, was wir erkannt haben, auch weitertragen. Bitte hilf uns dabei jetzt in der kommenden Woche, dass wir die Punkte, über die wir uns jetzt auch aufgeschrieben haben, dass wir darüber nachdenken, nachsinnen und dass dir die Möglichkeit geben, dass du uns änderst. Danke, dass du gnädig mit uns bist. Amen.